Dann hat der Herder Verlag mich gebeten, aus dem großen Werk von Frankl einige Stellen herauszuziehen, die einen besonderen Aspekt darstellen und die auch in sich geschlossen sind, also nicht unbedingt eine Fortsetzung brauchen. Und das habe ich gemacht und damals eben so Stellen zusammengefasst. Das Buch hat sich sehr, sehr gut verkauft und war sehr beliebt, aber irgendwie ist es dann aus dem Programm gefallen und inzwischen ist der Benevento Verlag sehr daran interessiert, vergriffene Texte von Frankl wieder aufzugreifen und aufzukaufen und wieder zu verbreiten, und da ist dieses Buch entstanden. Da habe ich das noch Kommentare dazu gefügt, um den Leser es noch verständlicher zu machen, was Frankl da vermitteln wollte, und es ist ein wunderschönes Geschenkbuch daraus geworden. Ja, der Benevento Verlag, der jetzt dieses Buch Zeiten der Entscheidung herausgebracht hat, der ist sehr daran interessiert, vergriffene Texte von Frankl aufzugreifen und wieder zu veröffentlichen. Und ein besonderer Text darunter ist eine Rede von Frankl zur Thematik des Friedens und der Friedensfähigkeit und des Friedenswillens der Völker und wie Völker eben miteinander friedlich leben sollten und könnten und auch müssten eigentlich. Und diese Rede wird jetzt in einem neuen kleinen Friedensbuch abgedruckt, zusammen mit Texten von anderen Autoren zur ähnlichen oder selben Thematik, und das kommt im Frühjahr heraus. Und ich glaube, es ist brandaktuell, über die Friedensfähigkeit nachzudenken und wie man Frieden schaffen kann. Wahrscheinlich braucht es da mehr als Waffen, da braucht es andere Elemente, um Frieden zu schaffen zwischen den Völkern. Nun, obwohl Frankl seine Texte hauptsächlich in den 1930er, 1940er, 1950er Jahren verfasst hat, also doch schon vor einiger Zeit, sind sie heute, ich möchte mal sagen, moderner und wichtiger denn je, denn die Zeiten ähneln sich. Damals, wie Frankl sich damit befasst hat, die Logotherapie zu entwickeln, war eine Zeit große Unsicherheit bei der Bevölkerung. Man hat geahnt, dass hier Krieg irgendwie im Anzug ist, nicht? Man hat dann die Kriegsjahre durchstehen müssen und die schwere Nachkriegszeit auch irgendwie meistern müssen. Und das alles war ja sehr schwierig für die Menschen. Es waren vielleicht nicht dieselben Probleme wie heute mit Flüchtlingsströmen oder mit Klimaerwärmung und so weiter. Aber es waren genug andere Probleme, auch wirtschaftliche Probleme und große Sorgen, die Menschen hatten. Und Frankl hat eben sich bemüht, da ein Gedankengut zu entwickeln, das einerseits Trost spendet, aber andererseits auch Mut gibt, ermutigt, sich durchzuringen, auch in schwierigen Zeiten, nicht den Ängsten und Depressionen, der Lethargie nachzugeben, sondern sich aufzuraffen und das Sinnvollste aus den Möglichkeiten, die da waren, zu machen und auszuwählen und eben sich für etwas Gutes und Konstruktives zu entscheiden, so schwierig es auch sein mag. Also auch heute leben wir in einer durchaus entscheidenden Zeit. Es wird sich viel von dem, was wir heute tun, auf die Zukunft auswirken, auch auf die Zukunft der nächsten Generationen auswirken. Das heißt, wir leben in einer sehr verantwortungsvollen Zeit, und die Mahnungen und aber auch die Erkenntnisse von Frankl von damals sind durchaus hochaktuell und unserer Zeit angemessen.
Sie haben eingeschaltet auf Radio Maria Österreich. In der heutigen Sendung RM Spektrum weisen wir Sie auf zentrale, wegweisende, bahnbrechende Texte Viktor Frankls hin, die in einer Neuerscheinung von Elisabeth Lukas präsentiert werden. Zeiten der Entscheidung, Ermutigungen heißt das Buch, über das ich mit Elisabeth Lukas gesprochen habe. Erschienen ist es im Salzburger Benevento Verlag.
Ja, naja, die Frage der Willensfreiheit, die hat ja immer schon die Menschen bewegt, die Philosophen seit Jahrhunderten und so weiter und auch die Psychologen besonders beschäftigt. Man kann tatsächlich nicht nachweisen, dass Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen aufwachsen, auch gleich handeln. Man kann auch nicht nachweisen, dass Menschen mit ähnlichem Erbgut oder sogar fast identischem Erbgut wie eineiige Zwillinge zum Beispiel, dass die große Lebensentscheidungen in derselben Weise vollziehen. Es sind Ähnlichkeiten da. Also gerade bei den eineigen Zwillingen hat Franke so einen interessanten Fall erzählt. Ich glaube, aus Schweden ist dieser Fall von eineigen Zwillingen, zwei Männern, und der eine ist ein Schwerverbrecher geworden und ist also eben ins Gefängnis gekommen, und der andere ist ein bekannter und berühmter Kriminalkommissar geworden. Und in dem Beispiel zeigt er, ja, beide hatten eine, sagen wir mal, eine Veranlagung für ein Gespür auch für Illegalität oder für, sagen wir mal, Handlungen, die sich an der Grenze des gesellschaftlichen Rahmens bewegen. Aber die Grundentscheidung, auf welcher Seite sie stehen, hat jeder in einer anderen Weise getroffen, nicht? Und so kann man auch immer wieder sehen bei Menschen, die auch unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen sind, dass sie diese Bedingungen auf unterschiedliche Weise beurteilen und etwas Unterschiedliches daraus machen. Also etwas Lustiges zum Beispiel, was ich in meiner Praxis erlebt habe, ich hatte einmal mit einer Frau zu tun, die mir erzählt hat, dass sie immer alles aufisst, was auf ihren Tellern liegt, auch wenn sie nicht schmeckt oder wenn sie schon sehr satt ist, zum Beispiel im Restaurant und so. Und hat das damit begründet, dass ihre Mutter ihr eingetrichtert hat als Kind, man soll Essen nicht stehen lassen und man darf Essen nicht wegwerfen. Das war halt die Nachkriegszeit und da war man natürlich da sehr heikel und pingelig. Und zu einem anderen Zeitpunkt habe ich mit einer Frau gesprochen und die hat zufällig erwähnt, dass sie die Gewohnheit hat, immer etwas, ein paar Bissen auf dem Teller liegen zu lassen, egal wo sie ist und wenn sie eingeladen ist oder so, selbst wenn es Gastgeber beleidigt, aber es bleibt immer ein bisschen ein Rest übrig. Und die hat das auch damit erklärt, dass ihre Mutter eben immer so streng war und gesagt hat, du musst alles aufessen, und sie aus lauter Trotz gesagt hat, nein, jetzt als Erwachsene mache ich das nicht mehr. Jetzt lasse ich immer etwas über. Also das ist zwar ein lustiges Beispiel, aber es zeigt wieder dieselbe Grunderfahrung, die jemand hat, und aber die Interpretation und die Folgerung, die er daraus zieht, ist verschieden, nicht? Und hier ist es ein lustiges Beispiel, aber viel ernster ist es zum Beispiel bei Kindern, die aus Alkoholikerfamilien stammen, nicht? Manche durchaus in die Fußstapfen des trinksüchtigen Vaters oder der suchtkranken Mutter steigen, aber andere wieder sagen, nein, also mich erwischt der Alkohol nicht mehr. Ich habe das erlebt, das war grauslich bei meinen Eltern und so. Ich werde mich hüten, mich in den Alkohol verlocken zu lassen, und manche sagen sogar, ich rühre gar keinen Tropfen an. Also da ist es ernster, aber auch ganz verschiedene Reaktionen. Das heißt, das Fazit zu ziehen, was immer Menschen in sich tragen an Veranlagung oder auch erlebt haben in der Erziehung und in ihrer Vergangenheit, was sie daraus machen, ist ihres. Da ist immer noch ein Mitspracherecht dabei, und Menschen können das sehr unterschiedlich verwenden und verwerten und zum Guten oder zum weniger Guten lenken, wie sie es eben wollen. Das ist ein großes Anliegen der Psychotherapie, Menschen bewusst zu machen, dass sie eine Entscheidungskraft in sich tragen. Denn manche Menschen neigen dazu, ihre Schwächen auch ein bisschen als Ausreden zu gebrauchen. Frankl sprach von einem neurotischen Fatalismus, dass jemand sagt, naja, ich bin halt so. Also zum Beispiel ängstlich oder schüchtern oder so. Ich bin halt so und damit wieder sagen, und kann nicht anders. Nicht? Aber das stimmt eben nicht ganz. Natürlich gibt es gewisse Veranlagungen. Manche haben Veranlagungen, die nicht so glücklich sind. Sie sind mehr introvertiert, sind mehr gehemmt oder ängstlich. Und manche sind da von vornherein einfach lockerer und gelöster. Das stimmt schon. Die Veranlagungen sind verschieden. Aber dass man dem so total nachgeben muss, wenn eine Veranlagung eher ins Negative ziehen will, das stimmt wieder nicht. Ne? Und Frankl hat da auch so eine lustige Geschichte erzählt in dem Buch von einem jüdischen Militärarzt und einem deutschen Oberst, ne? Die im Zweiten Weltkrieg, also eigentlich sind sie ja Feinde gewesen, aber irgendwie sind sie beide in einem Schützengraben gelandet und unter sehr gefährlichen Bedingungen ringsum sind, also die weiß ich, Bomben oder Granaten haben eingeschlagen. Und dann sagt der Oberst zum jüdischen Militärarzt, also jetzt sieht man wieder die Überlegenheit der arischen Rasse, jetzt haben sie Angst, jetzt zittern sie vor Angst. Und der Oberst sagt, der Militärarzt sagt, ja, das stimmt schon, ich habe Angst. Aber wissen Sie, Herr Oberst, wenn Sie so viel Angst hätten wie ich, dann wären Sie schon längst davon gelaufen. Und mit dieser Anekdote wollte Frankl zeigen, es kommt nicht darauf an, wie viel Angst man wirklich hat, sondern ob man sich der Angst stellt, ob man ihr Widerstand leistet, ja, oder ob man ihr total nachgibt und sich völlig von der Angst beherrschen lässt. Und das ist eben auch in der Psychotherapie ein ganz wichtiger Faktor, den Menschen zu zeigen, du musst dich nicht beherrschen lassen von deinen eigenen Trieben, von deinen eigenen Verlockungen, die dich verführen wollen in irgendeine falsche Richtung. Du musst nicht jedem Gefühl nachgeben, das dich da durchzieht und in dir waltet und herrscht. Nein, du bist eine geistige Person und du hast eine gesunde Trotzmacht in dir und du kannst auch manchen negativen Neigungen in dir auch trotzen und Widerstand leisten. Ja, naja, zum Glück muss man ja nicht ständig sich trotzen oder irgendwelchen Tendenzen in sich selber Widerstand leisten. Das wäre ja anstrengend, wenn man das den ganzen Tag machen müsste. Es geht darum, dass man manchmal in eine Art Konflikt gerät. Das heißt, man weiß, eigentlich sollte man etwas zum Beispiel unterlassen. Aber auf der anderen Seite ist halt da auch ein Begehren, eine Gier. Also zum Beispiel jemand hat großes Übergewicht und jetzt es verlockt ihn halt ein Tortenstück, ein süßes zu essen. Und das ist ja auch alles verständlich. Nur wenn es ihm nicht gut tut und das weiß er, dass es ihm nicht gut tut, dann wäre eben ein Verzicht sinnvoll, nicht? Und so ist es eben manchmal wichtig, einen Verzicht zu leisten auf etwas, was in die falsche Richtung drängt und von dem man auch weiß, es ist eigentlich die falsche Richtung. Und irgendwie kommt man zu diesem Widerstand, nicht? Und da einerseits ist es diese Kraft im Menschen, dass er auch nicht sich selbst total untertan sein will. Er will von nichts beherrscht werden. Eigentlich ist ein Mensch frei geboren und will auch von seinen eigenen Trieben und Gefühlen nicht beherrscht werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer ein Pro-Motiv. Wofür verzichte ich denn eigentlich? Also wenn jemand zum Beispiel Übergewicht hat, dann gibt es vielleicht diese Vision, dass er ein bisschen schlanker wäre, dass ihm eine Kleidung besser stünde, dass er sich besser bewegen könnte, dass er gesünder wäre. Also es gibt eine Vision von etwas Besserem oder Heilerem, dem zuliebe man sich eben etwas abtrotzt. Das heißt, diese Trotzmacht des Geistes hat nicht nur so eine negative Seite, dass ein schweres Verzicht, dass etwas Schweres sich abgerungen werden muss, das hat auch eine lichte, eine positive, eine hoffnungsvolle Seite, dass man sagt, das tue ich ja für etwas Schönes, für etwas Gutes, für etwas Edles, das entstehen soll. Verantwortung kann natürlich immer nur für die eigenen Taten oder Unterlassungen getragen werden und nicht für das, was ein anderer tut. Das ist schon richtig. Und Verantwortung gibt es auch nur dort, wo es Freiheit gibt und wo es Sinnerkenntnis gibt. Also das heißt, ich muss frei sein, entscheiden zu können, aber ich muss auch erkennen können, was sinnvoll ist oder was weniger sinnvoll ist. Und wenn ich das erkenne, und dann habe ich die Verantwortung, dieses Erkannte auch umzusetzen. Und wenn ich in Freiheit wieder den Sinn handle, dann mache ich mich eben schuldig. Das heißt, ich werde meiner Verantwortung sozusagen nicht gerecht. Was bei all dem zu beachten ist, dass meine Entscheidungen oder meine Handlungen, die ich setze, dass die natürlich einen Einfluss haben auf meine Mitwelt und Umwelt. Sowohl auf die Umwelt, nicht? Davon wird ja heute sehr viel gesprochen, mit dem ganzen Umweltschutz und Klimaschutz und so weiter. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, dann wird eben CO2 ausgestoßen und so weiter, nicht? Also da ist heute ein stärkeres Bewusstsein da, dass jeder durch seine Handlungen auch mit beiträgt, eventuell zur Umweltverschmutzung oder was immer. Aber andererseits hat mein Handeln auch Auswirkungen auf andere Menschen, nicht? Und Einfluss auf andere Menschen. Und dieser Einfluss ist schon mit zu bedenken. Frankl hat das eben an dem Beispiel dieses Kinsey-Reports gezeigt. Das war damals, vor vielen Jahrzehnten, war das eine Aufregung, weil das war eine statistische Untersuchung, wie viele Männer ihren Frauen untreu sind. Frankl sagte, man muss aufpassen, wenn man sagt, ein so hoher Prozentsatz der Männer ist untreu, dann die Leute lesen das und denken sich die Männer, was, so viele Männer machen das, dann kann ich das ja auch machen. Und auf einmal steigt der Prozentsatz. Und das ist zum Beispiel heute etwas ganz Aktuelles bei den Jugendlichen, die sich teilweise im Internet, in diesen Social Media, wie man heute sagt, gegenseitig mit Depressionen und Ängsten und Zukunftshorrorvorstellungen infizieren, wo jeder sagt, oh, mir geht's schlecht und wir Jungen haben gar keine Zukunft mehr und es kommen nur Katastrophen auf uns zu und wir sind traurig und wir haben keine Lust mehr zum Leben und so weiter. Und wenn das viele Jugendliche ins Netz stellen, dann lesen das noch so viele Jugendliche mehr und auf einmal, also es ist wirklich wie ein Infekt, es werden immer mehr und mehr, es ist so eine Art MeToo-Bewegung, nicht? Statt dass sie sich gute Vorbilder, man könnte auch gute Vorbilder ins Netz stellen, und zu einem sinnvollen Engagement aufrufen, nicht? Also man muss schon aufpassen, welchen Einfluss man hat. Die Mitwelt ist nicht gezwungen, diesen Einfluss nachzugeben, aber nicht jeder hat die Kraft, einem Einfluss auch zu widerstehen. Der hat eine Sogwirkung. Und das ist also gehört mit zu unserer Verantwortung, dass wir bedenken, wir haben eine Art Ausstrahlung, eine Art Charisma. Und das, was von uns ausstrahlt, wirkt hinein in die Welt, ob Umwelt oder Mitwelt, nicht? Was die Welt dann draus macht, sozusagen, also die menschliche Welt draus macht, ist schon deren Sache. Aber für diesen Einfluss müssen wir gerade stehen. Naja, über die Sehnsucht nach Glück ist schon so viel gesprochen worden und geschrieben worden und es ist auch irgendwie ein bisschen stark akzentuiert worden, weil wir jetzt eine Art Wohlstandszeit hinter uns haben, in der eigentlich viel Sehnsucht nach Lust oder Glück erfüllbar war, also materiell zumindest erfüllbar war. Aber gerade diese Wohlstandszeit hat uns auch gelehrt, dass sich gerade dort, wo so ein Greifen nach Glück und Freude ist, dass sich da meistens das Glück gar nicht einstellt, dass eine Art Abstumpfung passiert oder eine Art Übersättigung und also eher eine Art existenzielle Frustration auftaucht. Und das haben schon viele so durch sowohl Philosophen als auch Dichter beschrieben, dass sich das Glück eigentlich gar nicht greifen lässt oder jagen lässt oder erzwingen lässt oder herbeiordern lässt, sondern dass Freude, Glück, auch Lust und Vergnügen und so weiter, dass das eigentlich Nebeneffekte sind, die, wenn, dann ganz von selbst und unbeabsichtigt sozusagen eintreten, und zwar dann eintreten, wenn man etwas Sinnvolles bewirkt oder sich mit etwas wirklich Schönem beschäftigt, wenn man also inhaltlich an einen Wert andockt. Zum Beispiel jemand lauscht eine wunderschöne Musik und dann hat er viel Freude dran an diesem Musikhören, aber er hört die Musik eigentlich nicht, um Freude zu haben, sondern er hört sie, um die Musik zu hören, weil ihn die Musik interessiert, weil er mitschwingt, weil er begeistert ist von dieser Musik und die Freude stellt sich sozusagen ein. Oder wenn jemand von einer Arbeit, die er leistet, überzeugt ist, dass die wichtig ist, dass die wertvoll ist, zum Beispiel jemand möchte ein schönes Menü kochen für Gäste, die er eingeladen hat, möchte, dass es ihnen schmeckt und so. Und er sieht dann, ja, die genießen dieses Essen, dann freut er sich. Aber er hat das nicht gekocht, um sich zu freuen, sondern um den Gästen eine Freude zu machen. Also die eigentlich ist Glück dann am ehesten, es ist gar nicht, ich kann den Satz nicht vollenden, weil man kann Glück eben nicht wirklich erzeugen. Es stellt sich am ehesten automatisch ein, wenn man gar nicht ans Glück denkt und gar nicht an sich selbst denkt, sondern wenn man in der Hingabe an eine Aufgabe oder im Dasein für etwas oder jemanden voll aufgeht, dann geht einem auch das Herz auf vor Glück. Ja, die von der Einstellung, die man zu den verschiedenen Lebensgegebenheiten hat, hängt schon sehr viel ab. Gerade dann, wenn diese Gegebenheiten etwas trist sind oder etwas bedrückend sind, fragt sich, wie, in welchen Kontext stellt man jetzt diese Gegebenheiten? Wie kann man ihnen trotz allem vielleicht etwas abgewinnen? Zum Beispiel hat Frankl Krankheit als eine Bewährungsprobe der menschlichen Freiheit bezeichnet. Das ist ein ganz schöner Ausdruck. Wenn man krank ist, ist man natürlich niedergeschlagen und niemand freut sich, wenn er krank ist. Und oft ist es ja mit Schmerzen und mit Leiden verbunden. Und auf der anderen Seite kommt es viel auf die Einstellung an. Wenn man zum Beispiel die Einstellung hat, dass man sagt, jetzt war ich so viele Jahre gesund, das war ein großes Geschenk. Und aus diesem Geschenk werde ich jetzt die Kraft schöpfen, mich auch in dieser Krankheitsphase noch irgendwie zu bewähren. Sei es, dass ich alles tue, um wieder gesund zu werden, oder wenn das nicht möglich ist, sei es, dass ich das auch irgendwie tapfer tragen kann, was mir jetzt aufgegeben ist. Also mit dieser Einstellung trägt sich diese Krankheit sehr viel leichter, als wenn jemand die Einstellung hat, jetzt ist alles aus und jetzt hat mein Leben keine Freude mehr, keinen Sinn mehr, keinen Zweck mehr und jetzt bricht alles zusammen, was ich mir aufgebaut habe, weil dies oder jenes nicht mehr der Fall ist. Also die innere Einstellung, und das Gute daran ist, wir können innere Einstellungen wählen. Was wir nicht wählen können, ist Gefühle, die können wir nicht wählen. Also wenn wir traurig sind, sind wir traurig, oder wenn wir schwermütig sind, sind wir schwermütig. Wir können auch unsere Gedanken nicht immer ganz wählen. Manchmal kommen diese oder jenen Gedanken einfach auf und überfallen uns quasi. Aber die Einstellung zu Gefühlen oder zu dem, was an Gedanken da ist, die können wir alle mal wählen. Es kann sogar sein, dass jemanden einmal der Gedanke einfällt, er könnte sein Leben verkürzen, beenden, also sich suizidieren irgendwie. Der Gedanke kann durchaus kommen, wenn man sehr schwer krank ist oder schwer Schmerzen hat oder ein großes Unglück erlebt hat. Und wieder, der Gedanke daran tötet nichts, sondern es geht jetzt um die Einstellung. Wenn jemand die Einstellung hat, nein, das will ich meinen Lieben nicht antun, das will ich nicht als Vorbild in die Welt setzen oder die Einstellung hat und sagt, nein, Leben ist kostbar und ist sowieso kurz und jetzt möchte ich es nicht noch abkürzen, ich möchte es zur Fülle ausschöpfen, dann vergeht dieser Gedanke wieder an die Möglichkeit, sich zu suizidieren. Aber wenn jemand anfängt, damit zu spielen und sich die Einstellung hat, na ja, wer weiß, was ich mir alles ersparen würde, das wäre auch eine Möglichkeit, die Sache einfach kurzfristig zu beenden und damit auch alles Leid, was noch auf mich zukommen könnte, zu beenden. So, dann wird es erst gefährlich. Also die innere Einstellung eines Menschen spielt eine ganz große Rolle bei der Bewältigung des Lebens überhaupt mit all seinen Hoch- und seinen Tiefs, wie es eben kommt. Ja, also der Verlust einer geliebten Person ist zweifellos eines der herbsten Schicksalsschläge, die wir erleiden können. Ich habe schon absichtlich dazu gesagt, einer geliebten Person, weil wenn jemand stirbt, der uns nicht gut behandelt hat oder der uns gleichgültig war oder der uns gar irgendwie geschädigt hat, dann ist ja das, die Trauer hält sich ja dann in Grenzen, nicht? Also das heißt, die Trauer hat schon damit zu tun, dass man jemanden vorher geliebt hat, den man verloren hat. Und dass man jemanden geliebt hat, zeigt wiederum, dass in dem Leben die Liebe drin war, dass sich ein Geschenk da gewesen ist, dass man überhaupt jemanden lieben konnte oder vielleicht von dem auch geliebt worden ist. Also das heißt, wir haben etwas verloren, was uns kostbar war. Und das bedeutet, Kostbares ist in unserem Leben gewesen. Und da ist schon ein Gedankenspiel drin, das uns die Trauer ein bisschen erleichtern kann, nämlich der Gedanke, eigentlich war mein Leben bereichert durch diese Liebe von diesen Menschen und eigentlich war ich beschenkt mit etwas sehr Schönem, mit einer schönen Beziehung. Und das heißt, ich hätte eigentlich einen Grund zur Dankbarkeit. Also der Trauernde hat immer irgendwie einen Grund auch zur Dankbarkeit für das, was er gehabt hat. Und wenn wir uns bewusst machen, dass alles, was wir im Leben gewährt bekommen, Geschenk ist, und zwar Geschenk auf Zeit. Geschenk auf Zeit. Dass wir alles irgendwann verabschieden müssen, aber dennoch glücklich sein dürfen, überhaupt so beschenkt worden zu sein, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Denn es ist ja auch unsere Jugend ein Geschenk auf Zeit. Es ist unsere Arbeitsfähigkeit ein Geschenk auf Zeit. Und es sind eben Kontakte mit lieben Menschen ein Geschenk auf Zeit. Nichts können wir ewig behalten auf Erden. Aber dass wir diese Geschenke bekommen, das ist ja eine große Gnade. Und so kann man die Trauer um einen geliebten Menschen auch mit ein bisschen Dankbarkeit aufwiegen. Und außerdem ist es meistens so, dass man dem geliebten Toten auch im Nachhinein gar keine Freude machen würde, wenn man jetzt total zusammenbrechen würde nach seinem Tod. Das habe ich bei den Gruppen von Selbsthilfegruppen von verwaisten Eltern habe ich das einmal gehört, die sagten, wir dürfen unseren toten Kindern nicht die Last aufbürden, Anlass einer elterlichen Katastrophe zu sein oder gewesen zu sein, durch ihr Dasein und kurzes Dasein und gestorben sein, jetzt sozusagen das Leben der Eltern total zerstört und vernichtet zu haben. Das wollen wir unseren Kindern nicht antun, sondern wir wollen, dass unsere Kinder das sind und bleiben, was sie immer waren, nämlich Anlass zur Freude. Egal wie alt sie geworden sind, wir sind froh und glücklich, dass sie da waren, dass wir sie hatten und sie sollen bleiben Anlass zur Freude. Und deswegen müssen wir uns auch nach ihrem Tod wieder aufrichten und das Leben weiterführen. Nun, Frankl hat ja selbst extreme Lebenssituationen erlebt, vor allem im KZ, und hat das erlebt in einer Art Doppelfunktion. Einerseits war er selbst Häftling und Betroffener, andererseits war er aber geschulter Seelenarzt und hat sich natürlich auch als Arzt um seine Mithäftlinge gekümmert und versucht, sie immer wieder aufzurichten und vor Verzweiflung zu schützen. Und da hat er eben gesagt, das Gefährlichste ist, wenn ein Häftling gesagt hat, ich habe nichts mehr vom Leben zu erwarten. Dann hat sich der Häftling aufgegeben und dann ist er auch bald an den Folgen dieser ganzen Torturen gestorben. Und Frankl sagte, man musste dieses Argument, ich habe nichts mehr vom Leben zu erwarten, umdrehen und sagen, ja, aber vielleicht erwartet das Leben etwas von dir. Und was könnte es von dir erwarten? Was könnte, falls du überlebst, dieses KZ überlebst, was könnte da draußen in der Welt noch auf dich warten? Was könnte so wichtig sein, dass du jetzt eben alles tun sollst, um zu überleben? Was wartet auf dich? Nicht? Und das in viel weniger tragischen Zusammenhängen finden wir das aber auch zum Beispiel bei der bekannten Midlife-Crisis, wo Menschen sagen, naja, eigentlich ziehen sie eine falsche Lebensbilanz. Sie sagen, naja, jetzt habe ich, was habe ich bisher vom Leben gehabt? Mühe, Plage und viel Arbeit und einige Sorgen und einige Probleme. Naja, und was habe ich jetzt noch vom Leben zu erwarten? Es kommt wieder diese Frage, was habe ich schon noch zu erwarten? Jetzt bin ich 40 oder 50 oder bald 60 Jahre alt. Ja, also was habe ich zu erwarten? Eine Art Abstieg, nicht? Ich werde älter, ich werde schwächer, ich werde kränker werden, ich werde auch Personen verlieren aus meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Was wartet noch auf mich? Ja, also das heißt, was wartet auf mich, wäre eine gute Frage, aber manchmal wissen die Leute auch da nichts, haben sie keine Inhalte und sagen, auf mich wartet nichts mehr oder ich habe nichts mehr zu erwarten. In Wirklichkeit kann man das nie so sagen. Man weiß nie, was wirklich auf einen wartet. Das Leben ist voller Überraschungen und man kann auch einiges beitragen, dass noch einiges erwartet. Denn zum Beispiel Menschen mit der Mitte ihres Lebens, die haben eine Menge Erfahrung gesammelt. Die haben Fähigkeiten, die haben Ressourcen, nicht? Die hätten noch einiges einzubringen in die Welt. Und die Welt wartet dringend auf Menschen, die sich positiv und konstruktiv einbringen und die jeder an seinem Platz und in seinem kleinen Umkreis versuchen, irgendetwas, was ein bisschen Schieflage ist, ein bisschen besser zu machen oder gerade zu rücken oder irgendwo ein Problem zu lösen, einen Konflikt zu beenden, etwas Neues vielleicht zu installieren, was hilfreich ist für irgendjemand. Also jeder hat noch irgendwas zu geben und deswegen sollte man sehr viel mehr sich überlegen, was könnte tatsächlich noch da sein, das mich braucht, nicht? Das mich und meine Fähigkeiten und meine Erfahrungen braucht. Und wo kann ich die noch nutzbringend verwenden? Und das wäre die richtige Frage. Und die stellt dann nicht mehr die Frage, habe ich jetzt Lust zum Weiterleben oder nicht, sondern die führt auf eine ganz andere Spur hin. Wo bin ich wichtig? Wo bin ich gebraucht? Wo ist mein Platz in der Zukunft?
Aus dem Buch Zeiten der Entscheidung hören Sie den Text Viktor Frankls Hilfe in extremen Lebenssituationen. Jeder Versuch, die Menschen im Konzentrationslager innerlich wieder aufzurichten, setzte voraus, dass es uns gelang, sie auf ein Ziel in der Zukunft hin auszurichten. Wer an eine Zukunft nicht mehr zu glauben vermochte, war hingegen im Lager verloren. Mit der Zukunft verlor er den geistigen Halt, ließ sich innerlich fallen und verfiel sowohl körperlich als auch seelisch. Dies geschah zumeist sogar ziemlich plötzlich, in Form einer Art Krise, deren Erscheinungsweisen dem halbwegs erfahrenen Lagerinsassen geläufig waren. Die Devise nun, unter der alle psychotherapeutischen Bemühungen den Häftlingen gegenüberstehen mussten, war – Wir hatten an den Willen zum Leben, zum Weiterleben, zum Überleben des Lagers zu appellieren. Aber der Lebensmut bzw. die Lebensmüdigkeit erwiesen sich als jeweils abhängig, einzig und allein davon, ob einer den Glauben besaß an einen Sinn des Lebens, seines Lebens. Ein Wort von Nietzsche war es, das man als Motto über die ganze psychotherapeutische Arbeit Konzentrationslager hätte setzen können. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ein Warum, das ist ein Lebensinhalt, und das Wie, das waren jene Lebensumstände, die das Lagerleben so schwierig machten, dass es eben nur im Hinblick auf ein Warum überhaupt tragbar wurde. Man musste also den Lagerinsassen, sofern sich hier und da einmal die Gelegenheit hierzu bot, das Warum ihres Lebens, ihr Lebensziel bewusst machen, um so zu erreichen, dass sie auch dem furchtbaren Wie des gegenwärtigen Daseins, den Schrecken des Lagerlebens innerlich gewachsen waren und standhalten konnten. Im Lager galt es bei aller Psychotherapie an das zu appellieren, was ich den Willen zum Sinn genannt habe. Aber in dieser äußersten Grenzsituation, in der sich der Mensch im Lager befand, musste der Sinn, an dessen Erfüllungsanspruch sich da einer hingeben sollte, ein dermaßen unbedingter Sinn sein, dass er nicht nur das Leben, nein, dass er auch Leiden und Sterben mit in sich einschloss. Denn ein Leben, dessen Sinn damit steht und fällt, dass man mit ihm davonkommt oder nicht, ein Leben also, dessen Sinn von Gnaden eines solchen Zufalls abhängt, solch ein Leben wäre nicht eigentlich wert, überhaupt gelebt zu werden. Es ging also um den unbedingten Sinn des Lebens, wobei freilich zwischen Unbedingtheit einerseits und Allgemeingültigkeit andererseits, analog dem, was Jaspers von der Wahrheit ausgesagt hat, zu unterscheiden wäre. Der unbedingte Sinn, den wir an ihm zweifelnden und verzweifelnden Menschen im Lager aufzuzeigen hatten, war jeweils nichts weniger als vage und allgemein, vielmehr im genauen Gegenteil der konkrete, allerkonkreteste Sinn ihres persönlichen Daseins. An einem Beispiel möge dies erhellt werden. Eines Tages saßen im Lager zwei Menschen vor mir, beide zum Selbstmord entschlossen. Beide gebrauchten die im Lager stereotyp zu hörende Redewendung: »Ich habe vom Leben nichts mehr zu erwarten.« Nun galt es, die beiden eine Art kopernikanische Wendung vornehmen zu lassen. So zwar, dass sie nicht mehr fragten, ob und was sie vom Leben zu erwarten hätten, sondern darauf hingewiesen wurden, dass ja umgekehrt das Leben auf sie wartete, dass jedes einzelnen von ihnen, ja von allen, irgendwer oder irgendetwas harrte, je nachdem ein Werk oder ein Mensch. Tatsächlich stellte sich bald heraus, dass jenseits von dem, was die beiden Häftlinge vom Leben zu erwarten hatten, je ihr Leben mit ganz konkreten Aufgaben auf sie wartete. Hatte sich doch ergeben, dass der eine eine Serie geografischer Bücher veröffentlicht, die Serie aber noch nicht zum Abschluss gebracht hatte. Der andere hatte eine Tochter im Ausland, die mit abgöttischer Liebe an ihm hing. Auf den einen wartete somit ein Werk, auf den anderen ein Mensch. Beide waren demnach gleichermaßen in jener Einzigartigkeit und Unvertretbarkeit bestätigt, die dem Leben trotz des Leidens einen unbedingten Sinn zu geben vermag. Für seine wissenschaftliche Arbeit war der eine ebenso unersetzlich, wie der andere unaustauschbar war innerhalb der Liebe seiner Tochter. Ich möchte Ihnen noch den Kurzkommentar vorlesen, den Elisabeth Lukas ans Ende dieser Zeilen Frankls gestellt hat. Es muss eine seltsam zwiespältige Doppelrolle gewesen sein, in die Frankl während seiner Inhaftierung hineingedrängt wurde. Einerseits war er selbst Betroffener mit allen tragischen Konsequenzen. Andererseits war er ein erfahrener Seelenarzt, der die tragischen Konsequenzen bei den übrigen Betroffenen anschaulich vor Augen hatte und sich bemüßigt fühlte, ihnen Halt und Trost zu spenden.
Von Frankl stammt der bekannte Satz, hinter jeder Verzweiflung steckt eine Vergötzung. Und damit wollte er sagen, wenn wir alles auf eine Karte setzen, wenn wir nur einen Wert im Leben kennen oder fast nur einen, alle anderen Werte sind so unter ferner Liefen angesiedelt, aber diesen einen Wert, den man gerade zum Himmel hebt, ja, als das Allerwichtigste im Leben betrachtet und dann diesen Wert verliert, dann ist natürlich Verzweiflung angesagt und dann fällt man auch tief. Und im Grunde ist ja jeder irdische Wert verlierbar, nicht? Und das heißt, man soll sich wirklich hüten, ein zu einseitiges Wertsystem zu haben. Ein typisches Beispiel ist der Alkoholiker, nicht? Der Workaholiker, ne? Also jemand, der nur auf eines, also nur Arbeit oder nur Trinksucht, nicht? Oder nur Sex besessen ist oder aber auch bei Werten zum Beispiel, das sind ja keine wirklichen Werte, aber bei Werten, dass einer nur lebt für, zum Beispiel eine Mutter lebt nur für ihre Kinder. Und dann sind die Kinder irgendwann erwachsen, gehen aus dem Haus und dann öffnet sich eine Leere für die Mutter und sie versucht sich bei ihren erwachsenen Kindern immer noch irgendwie einzumischen, was die aber auch nicht wollen und abwehren, nicht? Und oder jemand hat nur Begeisterung fürs Bergsteigen, fürs Skifahren und so, na, dann hat er einen Unfall und hat einen Fuß vielleicht gelähmt und kann das alles nicht mehr. Ja, was jetzt? Ja, also das, was Frankl empfohlen hat, war, bei Zeiten ein reichhaltiges Wertsystem sich aufzubauen, wo es viele große Werte gibt. Kontakte mit Mitmenschen, aber auch irgendwelche Arbeitsbereiche, die man gerne macht, vielleicht Hobbys noch, die man sich aneignet, vielleicht irgendwelche Beschäftigungen mit kreativen Medien oder so. Also das heißt, dass man da flexibel ist. Und natürlich, wenn man einen Wertbereich verliert, wird man immer dem nachtrauern, wird es immer schmerzlich sein. Aber die anderen Werte, die auch da sind, die werden einen halten und werden einen auffangen und werden einen weitertragen. Wenn es hart auf hart kommt, sind es nur Werte, die uns tragen. Alles andere trägt dann nicht mehr. Dass Leiden irgendeinen Sinn hat, können wir natürlich nicht verstehen oder so. Und wir dürfen auch nicht in ein menschliches Leiden eine Sinndeutung hineinstecken. Etwa gar, dass das eine Strafe Gottes wäre oder eine Prüfung Gottes oder ich weiß nicht was alles. Leiden im Letzten bleibt uns unbegreiflich. Auch die Frage, warum Leiden überhaupt in der Welt ist, warum es nicht eine Welt ohne Leiden gibt. Wir können das nicht hinterfragen. Und da ist eine gesunde Bescheidenheit angesagt. Frankl sprach auch davon, sich vor dem Geheimnis zu beugen. Wir müssen uns vor dem Geheimnis beugen, warum Schmerz, Leid, Tragödien einfach in der Welt sind. Und wir müssen uns klar machen, Leiden wird nicht nur von Menschen erzeugt, nicht? Selbst wenn alle Menschen gerecht wären, was ja nie der Fall sein würde, aber selbst wenn alle gerecht wären, wäre immer noch Ungerechtigkeit in der Welt, nicht? Denn braucht nur ein Baby zu früh geboren werden, hat ein zu geringes Geburtsgewicht und hat schon einen ganz schlechten Start ins Leben. Es ist nicht gleich verteilt und auch bei den Pflanzen und Tieren nicht. Manche Pflanzensame fliegt vom Wind getragen auf einen fruchtbaren Boden und ein anderer fliegt auf einen steinigen Boden. Und es ist, also warum Leid und Schmerz in der Welt ist, ist nicht zu hinterfragen. Ich habe meinen Patienten manchmal ein Gleichnis erzählt, das die ganz gut verstanden haben. Ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, zwei Vögel sitzen auf einer Überlandleitung, die also eine ganze Stadt mit Strom versorgt, mit Licht versorgt und so weiter. Die zwei Vögel sitzen also auf dieser Überlandleitung und plaudern miteinander. Und der eine Vogel sagt zum anderen, du, sagt er, die Menschen sind so komische Wesen, da spannen sie Drähte auf und können gar nicht drauf sitzen. Ja, wie wir Vögel, können gar nicht drauf sitzen. Und wozu? Wozu spannen sie dann die Drähte auf? Und der andere Vogel sagt, du hast völlig recht, weil für uns Vögel müssten sie keine Drähte aufspannen. Wir können auf jeden Ast sitzen, auf jeden Baum sitzen. Also für uns brauchen sie das wirklich nicht spannen. Wozu? Also wozu? Ja? Und ist es, sagte ich zu meinen Patienten, ist es nicht manchmal ähnlich, dass wir Menschen sozusagen auf den heißen Drähten unseres Schmerzes sitzen und sagen, wozu? Wozu? Und es ist ja nicht so, dass man den Vögeln nicht erklären könnte, wozu das Stromkabel da ist, aber sie würden es nicht verstehen, weil ihr Horizont zu beengt ist. Und so ist es auch, uns kann nicht erklärt werden, warum Leid, Schmerz in der Welt ist oder wozu oder ob das irgendeinen Übersinn hat, der über unser Begreifen hinausgeht. Es kann nicht erklärt werden, weil unser Begreifen auch limitiert ist. Wir können nur glauben, dass trotz allem, dass irgendeine letzte Stimmigkeit oder Richtigkeit hat, die wir eben nicht begreifen können.